Liebe Zuhörer im Internet, seien Sie mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Heute ist der 18. Teil des Theologischen Freitags und heute darf ich Ihnen mit großer, großer Freude eines der zentralen Stücke evangelischer Theologie darstellen. Um ganz genau zu sein, lutherischer Theologie. Also wenn Sie sich das jetzt angehört haben, dann wissen Sie einen großen, großen Teil in der Tat meiner Theologie. Also viel Vergnügen dazu. Heute geht es um die uralte Frage von Gesetz und Evangelium. Jetzt versuchen wir als erstes einmal überhaupt zu klären, was diese beiden Begriffe überhaupt bedeuten. Als Gesetz wird in der Theologie mit vom Judentum herkommend alle biblischen Gebote verstanden. Aus ganz einfach. Also alles, was als Gebote in der Bibel drinsteht, ist das Gesetz. Was ist das Evangelium? Evangelium ist ein griechisches Wort, ist eine gute Botschaft, eine gute Nachricht. Also was weiß ich, Evangelium ist auch schon, du hast einen Wurm gekriegt. In der Theologie meint es nur eine einzige gute Botschaft, nämlich die, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, war, für uns gestorben ist, für uns auferstanden ist, in den Himmel aufgefahren ist und das heißt, wir, die wir auf seinen Namen getauft sind, mit ihm verbunden sind, wir sind ihm heil aus. Gut. Wie passen diese zwei äußerst komplizierten Geschichten jetzt überhaupt zusammen? Auf der einen Seite absolute Liebe, absolute Vergebung, totale Heilszusage. Ja, für den Gläubigen sogar eine Heilsgewissheit, also der weiß, er kommt in den Himmel. Auf der anderen Seite gibt es da hunderte und oberhunderte von Geboten. Wie passen diese beiden Dinge überhaupt zusammen? Nun, die Sache ist an sich ganz, ganz einfach. Für die, die im Glauben sind, gilt an allererster Stelle einmal das Evangelium. Das heißt auf gut Deutsch, Evangelium bedeutet für mich, erstens, ich weiß, dass ich Gottes geliebtes Kind bin. Zweitens, ich weiß, dass ich von all meiner Sündhaftigkeit erlöst bin, keine Strafe zu fürchten habe und drittens sogar nur einen Heiligen Geist habe, der mir irgendwie hilft, mein Leben schon ziemlich christlich zu führen und jetzt bitte alle Evangelischen die Ohrwascheln aufsperren, mir die Fähigkeit gibt, mich mit anderen gläubigen Menschen auf ein Parkel zu hauen, sprich eine Gemeinde zu leben. Das ist nämlich was ganz Wichtiges, vergessen die evangelischen Prinzipien und gern, die sind immer so Individualkämpfer und ich allein und der liebe Gott und wie gestalte ich mein Leben und so weiter und so fort. Das steht natürlich in der Bibel nicht im geringsten drinnen, dort steht drinnen, dass der Mensch etwas sehr Schwaches ist und deswegen die Hilfe, den Schutz, die Erfahrung, den Erfahrungsaustausch in der Gemeinde braucht, weil sonst haut es einem eh auf die Kuschen. Gut. Das sind jetzt Aussagen für den Christen. Also kein Problem. Dieser Christ wird jetzt anfangen, in der Bibel irgendwie zu lesen oder irgendwie erzählt ihm, wo es da so an Geboten drinnen steht und er sagt, okay, das tue ich. Dann merkt er tut es da nicht. Folglich bemerkt er braucht Vergebung. Folglich lässt er sich's vergeben und sagt, und jetzt probiere ich es einfach wieder. Und wenn ich es wieder zusammenbringe, kann man auch nichts machen, aber ich höre nicht auf, ich lasse es mir wieder vergeben und gehe es wieder an. Also ganz, ganz einfach, ganz, ganz klare Geschichte. Das ist, was Luther und die ganze lutherische Reformation und Theologie bis heute den aufdeckenden Gebrauch des Gesetzes nennt. Der Usus Hellenisticus heißt es in der Fachsprache. Das heißt, du brauchst auch als Christ natürlich immer das Gebot, damit du weißt, A, wo sollst du überhaupt tun, B, vielleicht noch wichtiger, bemerkst, dass du ständig auf das Evangelium, also auf die Vergebung, auf die Gnade, auf die Liebe, auf die Hilfe, auf die Führung Gottes und unseres Herrn Jesus Christus und des Heiligen Geistes angewiesen bist, weil du es eh verhaust. Hättest du nun das, was manche Radikale in Reformationszeiten gelebt haben, durchzogen, das heißt auf gut Deutsch, es gibt überhaupt keine Gebote, ich lebe wie ich will, ich lebe wie eine Sau, teilweise sogar, ich mache absichtlich möglichst viele Sünden, damit ich absichtlich möglichst viel Gnade bekomme, ja, sowas hat es gegeben, meine Lieben, dann dann funktioniert es nicht. Also das geht jetzt nicht. Man muss schon irgendeine Klarheit haben, wie man eigentlich leben sollte. Jetzt habe ich bislang nur über die gesprochen, die im Glauben sind. Nur einmal, für die ist das Evangelium, die gute Nachricht, die befreiende, die liebevolle, die rettende Nachricht Gottes an erster Stelle und die Gebote an zweiter Stelle. Mal ganz klar, aber dürfen nicht aus dem Auge kommen. Was ist denn jetzt aber mit denen, die also einfach keinen Zugang haben? Also gibt es einfach Leute, die haben einfach keinen Zugang irgendwie geortet zum Glauben. Für die ist das Wort Gott einfach von vornherein völlig unverständlich. Das ist wie wenn es Chinesisch reden darfst. Anscheinend hat es dem lieben Gott gefallen, solche Menschen zu erschaffen und wir haben uns darüber nicht aufzuregen. Nun kann man denen natürlich nicht mit der Gnade und mit dem aufdeckenden Gebrauch des Gesetzes, sieh doch, was du falsch gemacht hast, kommen, sondern da die keinen Zugang dazu haben, muss man denen einfach mit dem sogenannten bürgerlichen, zivilen Gebrauch des Gesetzes kommen. Das ist der Usus Civilis. Das heißt ganz einfach, du hast gefälligst dich an die Gebote zu halten. Aus. Auch wenn du an keinen Gott glaubst, kannst du noch lange nicht hingehen und ihn umbringen. Wenn's das tust, kriegst du eine Strafe. Sehr, 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 sehr klar. Schauen Sie, wie klar die Reformatoren sind, wie klar eigentlich die Theologie ist. Das sind jetzt keine Spinnereien von einem super tollen Menschenbild und alle sind ja total lieb und man muss ihnen nur noch die Chance geben und sie streicheln und weil sie eine schlechte Kindheit gehabt haben und so weiter und so fort, werden die dann schon alle total lieb und ordentlich werden? Nein, es gibt Leute, die haben einfach kein Gespür für Religion, die haben kein Gespür für Glauben, die haben keine Formen, woran sie sich halten können. Bei denen ist das Gesetz da, muss sogar mit der Strafdrohung Hand in Hand gehen, damit nicht das vollkommene Chaos ausbricht, respektive die Frommen, die Ordentlichen, die Lieben, die Freundlichen, pausenlos von denen zur Sau gemacht werden. So klar ist die Reformation. Sie fordert niemals, dass man jetzt die Unfrommen fromm machen muss. Na, da waren die viel zu realistisch dazu. Das ist deren Recht, Atheist zu sein, völlig asozial zu sein, so weiter und so, ist deren Recht, wurscht. Aber es muss eine Grenzsetzung geben und diese Grenzsetzung ist das Gesetz. Gut. Gesetz? Jetzt hat sie es wahrscheinlich schon immer gerissen und sie haben sich gefragt, naja, wie schaut denn das aus jetzt mit dem, was wir normalerweise als Gesetz bezeichnen? In der Tat ist auch hier die lutherische Situation eine völlig klare, die differenziert zwischen dem Gebot, das geht die Christen was an, das Gesetz aber geht alle etwas an. Also Gesetze sind schlicht und ergreifend einzuhalten. Da gibt es jetzt keine großen Diskussionen. Gibt natürlich eine spezielle Situation, das ist das sogenannte Widerstandsrecht, aber über das rede ich jetzt nicht, sondern erst das nächste oder übernächste Mal. Wir müssen uns dann halt wieder zuhören. Wir sehen, es ist eine ganz, ganz große Klarheit drinnen. Zwar liegt im Gesetz, christlich gemeint, also in den Geboten, kein Heil. Du kannst nicht in den Himmel kommen, wenn du niemals gegen ein einziges Gebot verstoßen hast. Du kommst immer aus der Gnade in den Himmel. Aber es gibt sehr wohl eine Notwendigkeit der Frommen, überhaupt zu wissen, was in dem Birchel drin steht, damit sie überhaupt eine Klarheit ihres Lebens, aber auch ihres Scheiterns haben. Es ist unglaublich wichtig, dass man weiß, woran man scheitert. Okay, was ist jetzt heute das große Problem? Das ist eine ganz einfache Sache. Dieses Büchlein wird von absolut niemandem mehr gelesen. Stimmt nicht. Wenn Sie zuhören, werden Sie es wahrscheinlich sehr wohl in der Bibel lesen. Zweitens einmal gibt's furchtbare Art des Lesens. Die Leute glauben immer gleich, sie wissen alles und wo sie da einmal gelesen habe und glaubt, das heißt, das ist jetzt das Wort Gottes. Hier wird natürlich wieder vollkommen auf die Notwendigkeit des Gesprächs untereinander, des Diskurses, der Diskussion vergessen. Einfaches Beispiel. Die Leute rennen zum Beispiel um, was glaubst du, wie viele junge Leute mal in der Schule unterkommen, die dann irgendwie sagen, wow, ich bin so fertig und die sind teilweise wirklich total fertig, teilweise am Auszucken, meine Lieben. und es steht, und ich muss doch meine Eltern lieben, und das kann ich nicht. Ich zuck dann meistens schon ein bisschen aus und sage, in der Bibel steht drin, du sollst die gefälligst ehren. Es steht nicht drinnen, du sollst sie lieben. Man kann von keinem Menschen verlangen, dass er den anderen liebt. Man kann sehr wohl verlangen, dass er ihm ehrt, dass er ordentliches, klares, würdigendes Verhalten hat. Witzigerweise sind die meisten Gebote, die in der Bibel drinstehen, richtig gescheit. Also man muss es zugeben, der liebe Gott ist schon gescheit. Da stehen keine Wahnsinnsgeschichten drin, wie du musst wen lieben. Da steht drinnen, du sollst wen ehren. Was wir heute wirklich aus tiefstem Herzen brauchen, ist, dass die Leute überhaupt wieder mal kapieren, was überhaupt in den Geboten drinnen steht. Das weiß einfach überhaupt keiner mehr, oder? Ganz, ganz, ganz wenige. Es gibt so Gerüchte, die umlaufen, die Leute glauben immer, da steht zum Beispiel in der Bibel drin, du darfst vor der Ehe nicht miteinander schlafen, steht natürlich nirgends, absolut nirgends drin. Die Leute glauben, ne, das steht drinnen, du darfst keinen Sex haben oder zumindest keinen Spaß dran haben, steht nirgends drinnen, absolut nirgends drin. Eigentlich steht das absolute Gegenteil drinnen. Und damit wird dann schon abgehakt die ganzen anderen Gebote, weil eins mir nicht ganz passt, das ich vorher eh nicht gelesen habe, hau den Rest über den Haufen. Nein. Der Mensch braucht Klarheit. Dieses gute alte protestantische, es steht geschrieben. Und die Auseinandersetzung mit dem. Diese Auseinandersetzung kann so weit führen, wie es uns unser Herr Jesus Christus vorlebt, dass man zum Beispiel ein Gebot einfach ablehnt. Also das war die Korban-Geschichte, da war das auch so, die Leute durften das Geld, was sie ihren alten Eltern, die nicht mehr erwerbsfähig waren, geben mussten, damit die nicht verhungert sind, konnten die sagen, na, das ist Korban und das Ganze dann als Tempelspende abgeben, haben sie dann irrsinnig wohlgefallen und gesagt, nein, jetzt komme ich auch auf jeden Fall in den Himmel, weil ich ja was für ein Tempel zahlt. Und Jesus macht die einfach komplett flach und sagt, ihr seid Drecksei, weil ihr nehmt euren alten Eltern das Geld weg, gebt es in den Tempel und glaubt, dass ihr dann noch was Gutes dann habt. So weit geht es, aber zuerst muss ich die Dinger lesen, muss mich mit dem es steht geschrieben auseinandersetzen. Einfaches Beispiel, du sollst nicht Ehe brechen. Das heißt bekanntlich, du darfst dich nicht in eine bestehende Ehe, eheähnliche, also tiefen Langfristbeziehung einmischen. Du darfst nicht reingehen und die auseinanderbringen. Die Leute tun pausenlos um, tun das pausenlos, weil sie auch nicht wissen, dass das heißt, und B, wissen sie auch nicht, dass unser Herr Jesus Christus wiederum spricht, das, was den Menschen verunreinigt, geht nicht in ihn hinein, also Speisegebote, sondern was ihn verunreinigt, kommt aus seinem Mund heraus. Okay? Die Bäse reden, Herrns, ihr Mann, der ist ja, der kümmert sich aber überhaupt nicht um sehr, sehr, hätte man das nicht gefallen lassen. Das ist Sünde, das ist Ehebruch, das muss man lassen. Wenn ich so mit biblischen Geboten umgehe, dann habe ich wirklich eine klare Richtung in mein Leben drinnen. Dann mache ich andere Menschen nicht tot, unglücklich, fertig oder bringe es zum Schluss einmal unbewusst, sage ich ganz ehrlich, natürlich, um. Gesetz und Evangelium ist der Punkt, das Spannungsfeld, in dem sich unser christliches Leben entwickelt. Und das ist das Entscheidende. Christliches Leben ist keine ruhige Geschichte, wo man durchsitzt, vom Fernseher ein Bier trinkt. Christliches Leben ist immer eine unglaublich spannende Angelegenheit, weil sie in dem Spannungsfeld zwischen Gesetz und Evangelium sich ereignet. Deswegen ist dieses Leben so unglaublich spannend. Deswegen ist es so unglaublich spannend, sich zu überlegen, was tue ich jetzt? Was hat der Chef dazu gesagt? Jetzt schaue ich mal nach. Jetzt überlege ich das einmal. Jetzt mache ich das zu meinen Kriterien und sage dann entweder mal ganz fundamental, na, das ist ein Chaos, dann das halte ich mir nicht. Das widerspricht nämlich dem Evangelium. Das ist der Grund, weshalb ich ein alttestamentliches Gebot ablehnen kann. Nur deswegen kann ich ein Gebot ablehnen, weil es dem Evangelium widerspricht und das gibt's natürlich. Und auf der anderen Seite dieses Geniale, dass ich ständig von der Kraft Gottes, seiner Liebe her leben kann, dadurch überhaupt die Power in mein Leben kriege, aber wie ich es lebe, kriege ich aus dem Evangelium. Meine Lieben, ich hoffe, dass damit einige fundamentale Dinge geklärt sind. Es ist natürlich ein winzig kleiner Ansatz. Sie merken auch, wie ich davon fasziniert bin und wie sich mein Leben in Wirklichkeit genau in diesem Spannungsfeld dauernd ereignet. Und so wünsche ich euch einen wunderschönen Freitagabend.